Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Herr Patzelt, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Interview heute, um mit uns ein bisschen über den Wahlkampf und die Wahlen jetzt im September zu sprechen. Sie haben ja vor kurzem einen Artikel in The European veröffentlicht, den Sie einleiten, sinngemäß mit dem Satz, das sei der inhaltsleerste Wahlkampf der bundesrepublikanischen Zeiten derzeit. Wie kommen Sie zu dieser Einschätzung oder hat sich da vielleicht in den letzten Tagen noch was dran gewandelt?
Es wird sich wohl oder zumindest hoffentlich in den wenigen letzten Wochen des Wahlkampfes noch etwas ändern. Es ist ja beim Triell am letzten Sonntag ja noch das Thema eingeführt worden, ob die SPD bereit wäre, mit der Linkspartei zu koalieren. Und das ist natürlich ein schwerwiegender und gewichtiger Inhalt. Bislang aber gab es tatsächlich wenig Inhalte. Und das war wohl aus den folgenden Gründen so. Zum einen ist das Flüchtlings- und Migrationsthema unbedingt aus dem Wahlkampf herauszuhalten gewesen, weil es eine unerwünschte Partei hätte stärken können, gerade jetzt in Verbindung mit den Ereignissen in Afghanistan. Folglich musste es überblendet werden durch das Klimathema, was mit großem Erfolg gelungen ist. Aber hier darf man dann auch nicht allzu sehr ins Kleingedruckte gehen. Was sind dann die ökonomischen Konsequenzen für den Einzelnen, wenn Klimapolitik in der ehrgeizigsten Form durchgezogen wird? Das ist wohl einer der Gründe, warum viele Themen, die vielen Leuten auf den Nägel brennen, nicht angesprochen werden. Bei anderen Themen hat die politische Klasse keine Antworten. Etwa, wie soll es mit unserem Rentensystem weitergehen bei der anhaltenden Unterjüngung unserer Gesellschaft? Und obendrein weiß jeder, die politische Lage, die Stimmungslage ist so kipplig, dass keiner einen falschen Argumentationszug machen will. Und dann ist es besser, man redet nicht über strittige Inhalte, sondern über Bücher und ihre Unvollkommenheiten oder über Lebensläufe und das, was in Ihnen vielleicht besonders und auch zu hübsch ist.
Ja, das ist ja, also wir können ja schon so ein bisschen beobachten, wie man sich jetzt so ein bisschen darauf einschießt, quasi die moralische Integrität der Kandidaten in den Vordergrund zu rücken vor inhaltlichen Themen. Die Gründe haben Sie ja schon ein bisschen erläutert. Sehen Sie da auch Konsequenzen darin für das Ergebnis oder wird das zurückbleiben schließlich hinter den inhaltlichen Fragen?
Naja, eine Konsequenz sieht man schon. Die neue Sonnenkönigin Deutschlands, die legitime Erbin von Angela Merkel, nämlich Annalena Baerbock, rangiert nicht mehr mit weitem Abstand auf Platz 1 der Beliebtheitsskala unter den KanzlerkandidatInnen, sondern sie ist weit nach hinten abgerutscht mitsamt ihrer Partei. Und das hat natürlich etwas damit zu tun, dass der Wahlkampf sehr persönlich geführt wurde und dass sie sich Blößen gegeben hat. Und weil die Grünen sich ja in der Regel moralische Überlegenheit zuschreiben, ist dann der Fall besonders hoch und im Fall von Annalena Baerbock besonders schmerzlich.
Es ist ja auch ein sehr bildstarker Wahlkampf, wenn man so will. Also als bestes Beispiel vielleicht dieses Laschet lacht. Ne? Da werden ja Bilder herausgegriffen und an denen wird so eine ganze moralische Frage irgendwie exemplifiziert. Was glauben Sie, was bedeutet das am Ende für Wahlentscheidungen? So ist denn überhaupt ein Einfluss auf die Wahlentscheidungen hat?
In einem personalisierten Wahlkampf haben natürlich Bilder wie das Lachen von Laschet bei einer ernsten Rede vor Flutopfern des Bundespräsidenten natürlich gigantische Folgen. Und die Folgen sind umso größer, als wir ja inzwischen eine auf dem Internet basierte Kommunikationsgesellschaft haben und diese Bilder, diese Videoclips, die verbreiten sich natürlich im Netz millionenfach und werden bei allen möglichen, ab und zu auch unmöglichen Gelegenheiten aufgegriffen und vertiefen dann einen bestimmten Eindruck, den man nie wieder los wird. Und zum anderen meine ich, etwas zugespitzt formuliert, wir haben schon eine gewisse politische Infantilisierung in unserer Gesellschaft. Es wird politisch harten Themen, bei denen man etwas wissen muss und auch komplexe Zusammenhänge argumentativ präsent haben müsste, es wird davor ausgewichen und stattdessen in zweierlei Richtungen ausgewichen. Das eine ist die Moralisierung, da kann ein jeder dann seine Glaubens- und Wertgrundsätze bekennen und erspart sich die Ebenen oder die Niederungen des politischen Handwerks. Und es ist dann eben die Ikonisierung, die Verbildlichung. An Bildern wird dann alles Mögliche aufgehängt, nachdem man es zunächst in sie hineinprojiziert hat.
Sind das dann eigentlich, wenn jetzt Wähler sich daran orientieren, sind das dann eigentlich noch politische Entscheidungen?
Naja, das verlangt ja jetzt nach einer Klärung dessen, was man mit politisch meint. Mhm. Wenn man mit politisch meint, ein sorgsames Abwägen ganz wichtiger Sachen, ja, dann ist es nicht politisch. Aber in einer Demokratie ist politisch alles, was die Machtverhältnisse in einem Staat betrifft. Und dazu gehören auch jene kommunikativen und diskursiven Machtverhältnisse, die der Wahlentscheidung in der Kabine vorausgehen. Und dazwischen liegt sozusagen die Emotionalisierung, die gedankliche Aufbereitung oder Hinführung des Wählers zu einer bestimmten Wahlentscheidung. Und insofern ist das alles natürlich hochgradig politisch. Früher gab es einmal den Spruch, das Private ist politisch. Ja, und genauso ist es wohl auch.
Sie haben ja auch in dem Artikel, den ich eingangs schon angesprochen hatte, angedeutet, dass diese Inhaltslehre, die wir jedenfalls in der jetzigen Phase oder bis jetzt in dem Wahlkampf beobachten konnten, auch zu einer Art von Erosion der Legitimitätskraft unserer parlamentarischen Demokratie, unserer repräsentativen Demokratie führt oder führen könnte. Warum ist das Ihrer Meinung nach so?
Naja, Legitimität ist nach dem einschlägigen Wörterbuch die Geltung von Herrschaft als rechtens. Es gilt als rechtens, dass eine politische Partei oder eine politische Führungspersönlichkeit etwas tut. Und wie kommen Leute zu dem Glauben daran? Im schlimmsten Fall vertrauen sie einfach einer Persönlichkeit. Ich verstehe zwar nichts, was die meint und sagt und tut, aber ich glaube dieser Persönlichkeit einfach. Ja, und im Zeitalter der Bilder und der leicht auch zum Absturz von Politikern führenden Bilderflut ist eine Legitimität, die allein an Personen haftet, natürlich nicht richtig belastbar in Krisensituationen. Viel verlässlicher ist eine Legitimität, die sich auf rationalen Argumenten gründet, dass man ein politisch zu behandelndes Problemfeld gründlich durchdacht hat, dass die einschlägigen Fakten präsentiert und dann auch bei den Leuten präsent sind, sodass Politiker sagen können, Freunde, wenn die Wirkungszusammenhänge die folgenden sind, dann gibt es die und die Mittel, die haben die und die Nebenwirkungen. Und obwohl das Mittel, das wir ergreifen, nicht ohne schädliche Seiteneffekte ist, es ist das immer noch Vernünftigste. Und dann gibt es eine gewisse Chance, dass Leute auch die Zähne zusammenbeißen und harte Entscheidungen ihrer Regierungen mittragen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man im Wahlkampf nicht auf Bilder von Spitzenkandidaten alleine setzt und alles personalisiert, sondern dass man über die Sachthemen redet. Und zwar so, dass das politische Debattieren eine nachhaltige Wirkung hat. Ich weiß schon, dass die Versuchung oder auch die rationalen Überlegungen in Wahlkampfteams und in den Werbefirmen, welche die entsprechenden Plakate und Videoclips und so weiter produzieren, dass hier die Abkürzung sehr nahe liegt über die Verbildlichung. Aber langfristig brauchen wir schon eine aufgeklärte Bürgerschaft, welche die Probleme anders benennen kann als in Gestalt von Glaubensbekundungen. Ich glaube daran, dass, und deswegen glaube ich dieser und jener Partei und ihrer Anführerin oder ihrem Anführer.
Also wir sehen ja auch durchaus, dass es immer größere Teile in der Bevölkerung gibt, die sich eher zur Basisdemokratie hingezogen fühlen. Es steht ja auch unter anderem im Wahlprogramm der AfD, sind solche Ideen zu finden. In der Basis ist das ja eines der zentralen Themen. Wie kommt das und liegt dem vielleicht auch irgendwie ein Verlust an Verständnis für die Idee der Repräsentation in der repräsentativen Demokratie zugrunde?
Also, ich habe vor vielen Jahren eine Reihe von Abgeordnetenstudien gemacht, also Studien über Repräsentanten. Und auch die Repräsentanten selbst wussten nicht so recht zu sagen, was es denn ist, was sie professionell betreiben, wenn sie repräsentieren. Und entsprechend erschütternd ist auch der Wissensstand der Bevölkerung. Infolgedessen müssen wir die Sache nicht zu hoch aufhängen, ob ein Verständnis von repräsentativer Demokratie nicht mehr da sein. Ich will es etwas sehr harsch formulieren. Basisdemokratie fängt dort an, wo Leute sich regelmäßig politisch informieren. Und da fehlt es schon weit, weit. Die meisten bleiben in ihren Meinungsblasen befangen, verlassen ihre Echokammern nicht und fühlen sich von Politik eher angewidert als intellektuell herausgefordert. Dann fehlt es schon am Wissen. Basisdemokratie heißt dann auch über Politik reden. Und zwar nicht nur Glaubensbekenntnisse abliefern oder den Andersdenkenden beschimpfen, sondern gemeinsam zu versuchen herauszufinden, was ist der Fall, was spricht dafür, dass es so ist und nicht anders. Auch solche Gespräche werden von vielen Leuten vermieden, nicht zuletzt deswegen, weil man über Politik auch die schönsten Freundschaften zum Zerbrechen bringen kann. Und bei Familienfesten ist Politik ohnehin immer ein schlechtes Thema. Basisdemokratie meint weiter, dass man sich in der Gesellschaft organisiert. Nun haben wir Gott sei Dank in Deutschland sehr viele Leute, die in zivilgesellschaftlichen Vereinigungen tätig sind. Ob das Freizeitvereinigungen oder politisch relevante Vereinigungen sind, die Anliegen wie saubere Umwelt oder Ähnliches durchsetzen wollen. Ja, aber so richtig in den Staat hinein wirkt das Ganze dann, wenn man sich in politischen Parteien engagiert. Und da sieht es düster aus. Da funktioniert Basisdemokratie überhaupt nicht, weil viele Leute, die das Zeug dazu hätten, politisch aktiv zu sein, sich einfach weigern, einer politischen Partei beizutreten. Und wenn sie beigetreten sind, sind die wenigsten dort aktiv. Und erst dann fängt es an mit Wahlen. Und dann könnte man tatsächlich noch hinzufügen, Volksabstimmungen. Die haben wir in Deutschland aber sehr limitiert auf Bundesebene, üppig auf kommunaler Ebene, überall in den Verfassungen auf Landesebene. Aber abgesehen von der kommunalen Ebene ist die Praxis von Volksabstimmungen in Deutschland unterentwickelt. Und an der Stelle lässt sich das Argument wie folgt schließen. Es gibt große Vorbehalte gegen Volksabstimmungen seitens derer, die jeweils in den Machtpositionen sitzen. Früher waren die Grünen und die Linken für mehr Volksabstimmungen. Seitdem sie selbst in den Regierungen sitzen, wittern sie da Populismus und ganz Übles. Die CDU, Deutschlands Dauerregierungspartei, bislang zumindest, war von jeher gegen mehr Volksabstimmungen, außer dort, wo sie tatsächlich über Volksabstimmungen ihre Macht sichern konnte, wie in Bayern. So, und dann kommt noch das Problem hinzu, dass die meisten bei Basisdemokratie, wenn sie dann an Volksabstimmungen denken, die falschen Volksabstimmungen vor Augen haben. Nämlich jene, wo eine Regierung, die sich nicht mehr auskennt, dem Volk eine schwierige Frage zur Abstimmung vorlegt. Und dann sozusagen die Wallfahrt zum Orakel des Apollon in Delphi macht. Je nachdem, was das Volk sagt, wird es getan. Geht's gut? Ja, dann waren wir Politiker gut. Wenn es schlecht geht, hat das Volk eben falsch entschieden. Die richtigen Volksabstimmungen wären die Volksgesetzgebung, die es auf dem Papier gibt, aber mit großen Schwellen auf Landesebene und die auf Bundesebene völlig fehlt, und die gesetzesaufhebenden fakultativen Referenden, auch Vetoreferenden genannt, wo die Bevölkerung ein schon beschlossenes Gesetz, das noch nicht in Kraft getreten ist, durch einen Volksentscheid wieder aufheben könnte. Das haben aber die wenigsten vor Augen. Deswegen kann man dann Schreckgespenste an die Wand malern, dass mehr Volksabstimmungen automatisch zur Aushöhlung von repräsentativer Demokratie führen würden. Und angeblich ist die Weimarer Republik an Volksabstimmungen zugrunde gegangen, was einer der größten historischen Unsinnsbehauptungen ist, die man nur treffen kann. Das heißt, es fehlt am Verständnis von repräsentativer Demokratie, es fehlt am Verständnis der richtigen Arten von Volksabstimmungen und es fehlt voll und ganz am Verständnis dessen, dass mehr plebiszitäre Instrumente der sinnvollen Art die repräsentative Demokratie sinnvoll ergänzen, ja über den jetzigen Stand hinaus leistungsfähig machen könnten. Und hinzufügen muss man dann am Schluss noch, dass das alles nichts nutzt, solange die Leute nicht bereit sind, sich nachhaltig und gründlich über Politik zu informieren, vernünftig über Politik zu reden und sich zivilgesellschaftlich und in politischen Parteien selbst an Politik zu beteiligen, statt nur darauf zu warten, dass die anschließend verachteten Politiker die politische Arbeit für sie erledigen.
Also wir sehen ja schon, dass es vielfach Interesse an politischen Fragen geht, das aber, wie Sie gerade beschrieben haben, eben über diese Bildhaftigkeit, die eigene Meinungsblase jetzt wenig hinausgeht. Aber diese echte Auseinandersetzung mit politischen Fragen, wie könnte man das Ihrer Meinung nach sinnvoll fördern?
Es gibt einen alten römischen Sprichwortsatz, der lautet: Worte belehren nur, Beispiele aber ziehen mit. Das heißt, das Wirkungsvollste wäre, dass jene, die in der Öffentlichkeit einen bestimmten Eindruck machen, etwa weil sie häufig in den Medien vorkommen oder weil sie als Journalisten gleichsam Moderatoren des Zeitgespräches sind, wenn diese das richtige politische Kommunizieren vorlebten. Also nicht Leute gleich etikettierten oder in gleich welche Ecke schöbern oder gleich moralisierten, sondern wenn in den Talkshows im Fernsehen ein rationales, vernünftiges Debattieren vorgelebt würde, sodass gute Rollenvorbilder da wären. Damit wäre schon viel gewonnen. Der Einzelne wird da wenig machen können, flächendeckend, aber wenn viele Einzelne in ihrem persönlichen Lebensbereich mit dieser richtigen Weise von vorangingen, dann wäre innerhalb einiger Jahre manches besser. Und was die Ergänzung der repräsentativen Demokratie durch plebiszitäre Instrumente betrifft, lohnt immer der Blick in die Schweiz. Die Schweizer fragen sich manchmal Haare raufend, was denn ein Deutscher überhaupt politisch darf, nachdem er seine Wahlstimme abgegeben haben, und sagen, ja, im Grunde nichts. Sie möchten um keinen Preis mit einem Deutschen in der Staatsbürgerrolle tauschen. Und die üblichen Argumente, dass plebiszitäre Instrumente zu einer autoritären Regierungsweise, zum Stillstand der wirtschaftlichen Entwicklung und so weiter führen würden, am Beispiel der Schweiz ist das alles nicht zu beobachten. Vielleicht sollten die arroganten Deutschen allmählich von diesem Bergvolk zu lernen versuchen.
Ja, zu guter Letzt noch einmal die Frage, wir stehen ja jetzt am Ende der Ära Merkel nach 16 Jahren. Wie blicken Sie da zurück?
Naja, es gibt wie am Ende der Kohlschen Amtszeit viele Deutsche, die nie einen anderen bundesrepublikanischen Regierungschefs als die Kanzlerin Merkel erlebt haben. Man wird im Gesamtrückblick holzschnittartig Folgendes sagen können: Wer nicht großes politisches Talent besitzt, der bleibt nicht 16 Jahre lang Bundeskanzler. Wer nicht ein großes Ausmaß an Selbstdisziplin und integrer Lebensführung praktiziert, der bleibt nicht 16 Jahre lang und länger ohne persönliche Skandale. Wenn man ansonsten auf die politische Bilanz schaut, wird man sagen, dass es Merkel durchaus gelungen ist, aus dem neuen großen Machtblock in der Mitte Europas nicht einen allseitig skeptisch, ja nachgerade feindselig betrachtenden Staat zu machen, sondern den Nachbarn das Gefühl zu geben, dass dieses Deutschland seine Rolle in Europa verantwortlich und auf Frieden ausgerichtet wahrnimmt. Nachdem nun dieses Positive alles gesagt worden ist, muss man auch die Schattenseiten ansehen. Frau Merkel hat es geschafft, mit ihrer Migrationspolitik, auch mit ihrer Eurozonenpolitik, einen großen Keil durch Europa zu treiben. Die mittelosteuropäischen Staaten, die zu Kohls Zeiten sich immer auf Deutschland als ihren wirklich verlässlichen Verbündeten verlassen konnten, sie erleben Deutschland mehr und mehr als einen Zuchtmeister, der sagt, ich habe moralisch Recht und ihr seid moralisch im Unrecht. Die Migrationspolitik von 2015-16 war ein großer, großer Fehler. Nicht umsonst wird jetzt immer gesagt, dieser Fehler darf sich nicht wiederholen. Nicht umsonst sagt die Kanzlerin Merkel jetzt nicht, ja, die Flüchtlinge aus Afghanistan, die werden eines Tages da sein und natürlich müssen sie irgendwo hin und wenn sie niemand sonst aufnimmt, ja, dann müssen wir sie geordnet nach Deutschland bringen. Das war ein großer und uneingestandener Fehler. Und obendrein der zentrale innenpolitische Fehler von Angela Merkel war, dass sie die AfD aufkommen ließ, nämlich durch eine Eurozonenpolitik, die vielen nicht einleuchtete, durch eine Migrationspolitik, die noch viel mehr Leuten nicht einleuchtete und dadurch, dass sie statt die Sorgen der Bürger, die dann zur AfD abgewandert sind, der Wähler, die jetzt die AfD so stark machen, statt auf deren Sorgen zu hören und sie aufzufangen in einer Darstellung und womöglich auch Modifikation von Politik, welche diese Leute wieder an unser politisches System gebunden hätte, stattdessen ist unter ihrer Führung arrogant gegenüber auch ehemaligen CDU-Wählern aufgetreten worden, hat man nicht nur Trennstriche, sondern regelrechte Gräben geschaufelt. Und auf diese Weise hat Angela Merkel unser politisches System um seine Stabilität gebracht, oder besser gesagt unser Parteiensystem um seine Stabilität gebracht. Die CDU ist nicht mehr länger Herrin ihrer Koalitionsmöglichkeiten. Sie kann mühelos von Linken, Sozialdemokraten und Grünen erpresst werden. Die Wiedergewinnung von AfD-Wählern ist auf Jahre ganz und gar unmöglich, wenn nicht überhaupt unmöglich. Und sie hat tatsächlich ihre höchsteigene Partei, anders als Helmut Kohl, nie als ihre Familie, sondern lediglich als eine Plattform betrachtet, auf der sie sozusagen zur neuen heiligen Johanna Deutschlands geworden ist und die sie im Grunde vernachlässigt, wenn nicht ruiniert hat.
Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Patzelt.
Gern geschehen.
Das war der RT Deutsch Podcast.